Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein Passagierflugzeug mit mehr als 300 Menschen an Bord ist in San Francisco verunglückt und in Brand geraten. Zwei junge Chinesinnen kamen dabei ums Leben. Etwa 50 Menschen wurden ernsthaft verletzt. Den meisten gelang es, sich über Notrutschen aus dem Wrack zu retten. Das Flugzeug, eine Boeing 777 einer südkoreanischen Fluglinie, war gestern am späten Abend ohne Vorwarnung bei der Landung aufgeschlagen. Einen Terroranschlag schließt das FBI aus.
Sie haben die dramatische Bruchlandung unverletzt überlebt und werden von Polizisten aus dem Flughafen gebracht. Dieses private Video zeigt, wie sich Passagiere über Rutschen in Sicherheit bringen und mit ihrem Gepäck in der Hand über die Flugbahn irren. Schon vor dem Aufprall hatten Insassen bemerkt, dass der Landeanflug nicht planmäßig verlief. Wir waren nur 3 Meter über dem Meer, aber die Landebahn war nicht zu sehen, nur Wasser. Da wusste ich, wir fliegen viel zu tief. Dann krachte die Decke runter, begrub Menschen, viele wurden verletzt. Der internationale Flughafen liegt in der Bucht von San Francisco. Die Landebahnen verlaufen nah am Wasser. Nach 10 Stunden Flug setzte Asiana Flight 214 zu knapp auf der Landebahn auf. Das Heck reißt ab, die Maschine schlittert über den Boden und fängt Feuer. 182 Verletzte werden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Einige sind in kritischem Zustand. Die besonders schwer Verletzten haben Verbrennungen und Knochenbrüche, aber auch Wunden am Kopf und an der Wirbelsäule. Die Flugschreiber der Unglücksmaschine sind geborgen und nach Washington gebracht worden. Sie werden in einem Labor der Transportaufsichtsbehörde NTSB untersucht. Inzwischen ist bekannt geworden, dass das Instrumentenlandesystem ILS zur Unglückszeit abgeschaltet war. Ob auch die optische Landehilfe PAPI ausgestellt war, ist noch umstritten. Sie sollen das Landen bei schlechtem Wetter erleichtern. Die Sicht während des Crashs jedoch war optimal. Nun warten alle auf die Aussagen der Piloten, die in der kommenden Woche befragt werden sollen.
In der Affäre um die Ausspähung durch den US-Geheimdienst NSA geraten auch die deutschen Sicherheitsbehörden unter Druck. Vom ehemaligen NSA-Mitarbeiter Snowden kommt der Vorwurf, der US-Geheimdienst stecke mit den Deutschen unter einer Decke. Snowden äußerte sich in einem Spiegel-Interview, das noch vor seinen Enthüllungen über die US-Abhöraktionen geführt wurde. Wie es weiter heißt, soll der Bundesnachrichtendienst NSA-Technik genutzt haben, um selbst ausländischen Telefon- und Internetverkehr auszuwerten.
500 Millionen Telefonate, Daten, Mails von der NSA ausgespäht. Der Bundesnachrichtendienst ahnungslos. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet am Wochenende, dass die Zusammenarbeit mit dem BND enger war als zugegeben. Angeblich soll der BND mittels Analysewerkzeuge ausländische Daten ausgespäht haben. Im Sommerinterview des Berichts aus Berlin sieht der FDP-Spitzenkandidat Rainer Brüderle das Ausspähen der NSA durchaus kritisch.
Und es zeigt sich, darf nicht alles, was technisch geht, auch gemacht werden. Das muss auf dem Tisch, muss geklärt werden. Vertrauen gewinnt der Bevölkerung nicht, wenn man im Geheimen um sie herum neue Strukturen aufbaut. Sondern die Menschen müssen überzeugt sein, das ist seriös.
Sollte der BND der NSA beim Ausspähen deutscher Bürger geholfen haben, sei das ein Verstoß gegen Recht und Verfassung, sagt Thomas Oppermann von der SPD. Dennoch?
Nun, es gibt natürlich eine allgemeine Zusammenarbeit, aber es wurde klar gesagt, es gibt keine konkrete Vereinbarung über das Ausspähen, über das massenhafte Ausspähen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Das hat der BND ganz klar bestritten.
Ist man im Kanzleramt ahnungslos? Christian Ströbele von den Grünen weiß vom Informationsaustausch zwischen BND und Kanzleramt.
Es finden jede Woche Konsultationen statt, Informationen statt über das, was an Problematiken, an Informationen, an Wissen im Bundesnachrichtendienst und in anderen deutschen Geheimdiensten passiert.
Kaum vorstellbar, so Ströbele, dass bei den Gesprächen die Abhöraktionen nie erwähnt wurden.
Sowohl in Deutschland als auch in den USA gelten strenge Vorgaben für das Ausspähen der eigenen Bürger. In Deutschland muss sogar jeder Suchbegriff von einer Parlamentskommission genehmigt werden. Manche Abgeordnete befürchten, dass sich BND und NSA gegenseitig ausgeholfen und somit die Vorgaben umgangen haben. Manche denken sogar, dass das Kanzleramt mit eingebunden war.
In Portugal soll die Regierungskrise mit Zugeständnissen an den kleineren Koalitionspartner beendet werden. Ministerpräsident Passos Coelho will den gerade erst zurückgetretenen Außenminister Portas zu seinem Vize machen. Außerdem soll Portas die Wirtschaftspolitik des Euro-Krisenlandes lenken. Präsident Cavaco Silva muss dem noch zustimmen. Portas hatte wie Finanzminister Gaspar sein Amt im Streit über die Sparpolitik niedergelegt.
In Düsseldorf haben Anhänger der türkischen Regierung demonstriert. Die Polizei sprach von etwa 20.000 Teilnehmern, die aus ganz Europa gekommen waren. Die Veranstaltung im Rheinpark stand unter dem Motto Respekt vor der Demokratie. Aufgerufen hatte die Union Europäisch-Türkischer Demokraten. Sie steht der regierenden AKP von Ministerpräsident Erdogan nahe. An einer Gegenkundgebung in der Düsseldorfer Innenstadt beteiligten sich laut Polizei etwa 400 Menschen.
Nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mursi gerät der Machtwechsel in Ägypten zur politischen Hängepartie. Die Bildung einer Übergangsregierung ist bisher gescheitert. Der amtierende Präsident Mansour stellte klar, Oppositionsführer El-Baradei sei nicht zum Premierminister ernannt worden. Als Grund gilt der Widerstand der islamistischen Nur-Partei, die früher mit der Muslimbruderschaft von Mursi verbündet war. Am Abend versammelten sich in Kairo wieder Gegner und Befürworter des abgesetzten Präsidenten.
Das Lager der Morsi-Anhänger am Tag 4 nach dem Umsturz. Noch immer fordern sie die Wiedereinsetzung ihres Präsidenten Morsi und verweigern sich den politischen Neuanfang. Gestern noch war man davon ausgegangen, dass Präsident Mansour Mohamed El-Baradei als neuen Übergangspremier vereidigen würde. In der Nacht dann das Dementi. El-Baradei, die Leitfigur der Morsi-Gegner, die Ikone der Tahrirplatz-Demonstranten, sei nicht mehr der einzige Kandidat, nachdem konservative Religiöse sich gegen den Nobelpreisträger ausgesprochen hatten. Entsetzen bei den Liberalen. In dieser angespannten Übergangsphase ist es unerlässlich, einen starken Mann wie El-Baradei in der Regierung zu haben, der unsere Beziehungen zum Rest der Welt wieder verbessert. Der Grund für das erneute Chaos: Die Salafisten von der islamistischen Anur-Partei hatten sich gegen El-Baradei ausgesprochen, wie sie heute der ARD gegenüber begründen. Wenn wir jetzt als Ministerpräsidenten den Vertreter einer bestimmten Partei, einer bestimmten Strömung wählen wie El-Baradei, dann werden alle anderen Parteien gegen ihn sein. Das bedeutet massive Konflikte und das trägt nicht zur Einigung des ägyptischen Volkes bei. International hat El-Baradei, der frühere Chef der Atomenergiebehörde, einen exzellenten Ruf. Religiöse Aktivisten aber kritisieren, dass er in der Öffentlichkeit Alkohol trinke. Außerdem zeige seine Tochter sich freizügig. Für Islamisten ist beides ein Vergehen. Sie fordern einen Technokraten, etwa wie den Bankdirektor Adel El-Erban. Der gehöre keiner Partei an und verstehe etwas von der Wirtschaft. Auch für heute haben die Liberalen zu Massenprotesten aufgerufen. Selbst wenn ihr Idol El-Baradei vielleicht aus dem Rennen ist, noch immer fühlen sich die Morsi-Gegner als Sieger.
Zum Machtkampf in Ägypten finden Sie auf tagesschau.de einen Überblick über die wichtigsten Kräfte, die um die Vorherrschaft im Land ringen. Nach den Spannungen im Frühjahr gehen Süd- und Nordkorea jetzt wieder aufeinander zu. Beide Länder haben sich im Prinzip darauf geeinigt, die gemeinsam betriebene Sonderwirtschaftszone im nordkoreanischen Kaesong wieder zu öffnen. Bei den Gesprächen im Grenzort Panmunjom forderten die Südkoreaner allerdings Garantien, dass der Industriekomplex künftig nicht mehr ohne Zustimmung Seouls geschlossen werden darf. Pyongyang hatte die Zone im April gesperrt. Nach dem schweren Zugunglück im Osten Kanadas hat sich die Zahl der Todesopfer weiter erhöht. 5 Leichen seien inzwischen geborgen worden. Etwa 40 Menschen würden noch vermisst, so die Behörden in der Provinz Quebec. Dort waren gestern mit Rohöl beladene Waggons eines Güterzugs führerlos in die Kleinstadt Lac Mégantic gerast und explodiert.
Es war ein gewaltiger Feuerball, als in dem südostkanadischen Städtchen Lac Mégantic gestern gegen Mitternacht ein Güterzug mit 73 Kesselwagen voller Rohöl explodierte. Es ist auch jetzt noch unklar, warum sich der Güterzug offenbar ohne Lokomotive von seinem ursprünglichen Standort löste, mit hoher Geschwindigkeit in das Städtchen hineinrollte und explodierte. Mitten in dem 6000 Einwohnerstädtchen Lac Mégantic lodern die Feuer rund 24 Stunden und zerstörten viele Gebäude. Über die naheliegende Grenze kamen Feuerwehrmannschaften aus dem amerikanischen Bundesstaat Maine zu Hilfe. Ich kann bestätigen, dass wir noch 2 weitere und damit insgesamt 5 Tote in den Gebäuden gefunden haben, sagt der örtliche Polizeisprecher. 40 Personen werden derzeit laut Polizei noch vermisst. Die Einwohner wurden von dem Unglück völlig überrascht. Niemand konnte sich auch nur im Ansatz auf solch eine Katastrophe vorbereiten. Der kanadische Premierminister Stephen Harper bestätigte, dass es mehr Tote werden könnten. Er wird demnächst den Unglücksort besuchen. Rund 2000 Einwohner mussten bis jetzt vor den Auswirkungen der Katastrophe in Sicherheit gebracht werden.
Unter dem Motto »Wir sind, so oder so« hat die Christopher Street Day Parade heute in Köln hunderttausende Zuschauer angelockt. 86 Gruppen zogen in die City, um ein Zeichen zu setzen für die rechtliche Gleichstellung von Schwulen und Lesben. Im Vorfeld hatte es einigen Wirbel gegeben, weil sich die rechtsextreme Partei Pro Köln beteiligen wollte, sie wurde aber ausgeschlossen.
Pink statt Braun. Rechtsextreme Propaganda hatte keinen Platz auf dem Kölner Christopher Street Day. Die Parade stand auch dieses Jahr wieder für Vielfalt und Toleranz. Was aussieht wie eine große bunte Party, ist eine politische Demonstration, von der eine Botschaft ausgehen soll.
Ein starkes politisches Signal. Man kann uns nicht wegdiskutieren, man kann uns nicht wegreden. Wir sind da und wir haben ein Recht. Ein Recht auf Anerkennung, ein Recht auf Akzeptanz und auch ein Recht darauf, so zu sein, wie wir sein wollen.
So erinnerten viele daran, dass Homosexuelle im Ausland immer noch verfolgt werden. Eine Parade wie diese in Russland unvorstellbar. Auch in Deutschland gibt es noch Diskussionsstoff. Gerade auf dem Land gäbe es noch Diskriminierung. In der Großstadt Köln feierten Schwule und Lesben aber unbeschwert das Leben und sich selbst, frei nach dem Motto, wir sind so oder so.
Man muss sich nicht verstecken und machen wir sowieso nicht und es ist einfach geil. Genau, dieser Tag gehört einfach uns.
Paradiesvogel trifft Zaungast. An der Strecke kam es zu vielen kleinen Begegnungen unter strahlender Sonne. Das Fest der Toleranz, es bleibt bunt.
Sebastian Vettel hat zum ersten Mal den Großen Preis von Deutschland gewonnen. Der Red Bull-Pilot setzte sich beim Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring vor Lotus-Fahrer Kimi Räikkönen durch. Dritter wurde dessen Teamkollege Romain Grosjean.
Für ihn ist es ein emotionaler, ein wichtiger Moment.
Ich habe mir zu Hause ein Kreuz gemacht, was noch fehlt. Und ja, das ist der Sieg in Deutschland und da kann ich jetzt ein zweites Kreuz daneben machen, dass das erledigt ist und abgehakt ist.
Sebastian Vettel übernimmt bereits kurz nach dem Start die Führung. Mit aller Konsequenz beginnt der Titelverteidiger dieses Rennen, das von einem Zwischenfall in der Boxengasse überschattet wird. Ein abfliegendes Rad von Mark Webbers Wagen trifft einen Kameramann und verletzt den erheblich. Die Rennkommissare verurteilen Webbers Rennstall wegen unsicherer Freigabe zu einer Geldstrafe. Mehr als die Hälfte des Rennens muss sich Sebastian Vettel gegen die beiden sehr schnellen Lotus-Piloten wehren. Das gelingt ihm fehlerfrei. Der Heppenheimer gewinnt sein 30. Formel-1-Rennen, zum ersten Mal den Deutschland-Grand Prix. Deswegen ist es ein emotionaler, ein wichtiger Moment.
Das lange Warten hat ein Ende. Mit Andy Murray hat 77 Jahre nach Fred Perry wieder ein Brite das Tennisturnier von Wimbledon gewonnen. In einem hochklassigen Endspiel mit unzähligen langen Ballwechseln machte Murray weniger Fehler und mehr direkte Punkte als sein Gegner, die Nummer 1 der Welt, Novak Djokovic. Dazu war der Brite in den entscheidenden Phasen geduldiger und hatte die besseren Nerven. Murray machte es vor 15.000 Zuschauern auf dem Center Court noch einmal richtig spannend, als er 3 Matchbälle vergab. Den 4. aber verwandelte er und gewann schließlich in 3 Sätzen mit 6:4, 7:5 und 6:4. Nach der Finalniederlage im vergangenen Jahr ist Andy Murray am Ziel seiner Träume und macht eine ganze Sportnation glücklich.
Lucky Speed trägt den Sieger des 144. Deutschen Derbys, trägt den Jockey Andras Starke, der zum 6. Mal das höchst dotierte Derby Deutschlands gewinnt. Auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn 19 dreijährige Hengste am Start. Distanz 2400 Meter. Verteilt werden 500.000 Euro plus Prämien. Und am Ende hat Andras Starke mit Lucky Speed die höchste Endgeschwindigkeit. Gewinnt das blaue Band des deutschen Derbys plus 300.000 Euro für seinen Besitzer.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 8. Juli.
Das Sonnenhoch bleibt uns erhalten. Erst zur Wochenmitte zieht es sich ein Stück weiter nach Westen zurück und es wird dann etwas wechselhafter. In der Nacht ist es verbreitet klar, im Süden Bayerns und Baden-Württembergs gibt es ein paar Wolken, in Nähe der Alpen kann sich Nebel bilden. Am Tag viel Sonnenschein und nur wenige Wolken. Einen Schönheitsfehler gibt es. Im äußersten Süden sind auch mal kompaktere Wolken unterwegs. Dort besteht ein kleines Schauer- und Gewitterrisiko, vor allem über den Alpen. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Süden auch mal frisch. In der Nacht 17 Grad am Bodensee, stellenweise 9 Grad im Norden. Am Tag bei Seewind an den Küsten 19 bis 21 Grad, sonst 23 bis 29 Grad. Am Dienstag wieder viel Sonne. Nur von den Alpen bis zum Schwarzwald können sich einzelne Schauer oder Gewitter entwickeln. Am Mittwoch neben Sonne, vor allem in der norddeutschen Tiefebene und im Süden häufiger Wolken, besonders im Süden mitunter Schauer oder Gewitter. Am Donnerstag ist es teils sonnig, teils wolkig, in der Südosthälfte einzelne Schauer, an den Alpen auch Gewitter.
Wir sind wieder da um 23.10 Uhr mit Ingo Zamperoni. Seine Tagesthemen: NSA-Abhöraffäre, wie die deutschen Behörden mit den Amerikanern zusammenarbeiten. Und Insektenplage in Ostdeutschland. Nach der Flut kommen die Mücken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.